Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einer neuen Episode des Auslaufen-Podcasts. Mein Name ist Felix Hentschel.
Mein Name ist Max Torwirth und heute geht's mal nicht so sehr um die Halle, sondern wir gehen zurück auf die Straße. Genau. Was hast du denn so verfolgt am Wochenende, Felix?
Ja, genau. Also es geht auf die Straße, aber auch auf die Bahn. Es ist irgendwie mal wieder so ein bisschen eine Mixed-Folge, würde ich sagen, denn viele Themen in relativ kurzer Zeit zusammengefasst, weil mir fallen auch schon die Augen zu, muss ich sagen. Wir haben irgendwie 20.35 Uhr und ich bin todmüde. Ich weiß überhaupt nicht, woran es liegt. Aber so ist es wohl mit dem Alter, ne? Man hält einfach nicht mehr so lange durch. Aber du hast es gerade schon gesagt, wir gehen auf die Straße. Tokio-Marathon. Ja, Eliud Kipchoge ist gestartet. Surprise, surprise. Ist gelaufen, hat gewonnen. Krasse Zeit. 2:02 und dann weiß ich es gar nicht auswendig, 40 oder so. Ja. Davon nur noch ein Schulterzucken wert, ne?
Ja, es ist schon beeindruckend. Also ich muss sagen, irgendwie, ich war gar nicht so sehr auf Straßensaison und Marathon irgendwie eingestellt. Also klar, jetzt fangen langsam die Frühjahrsmarathons an, aber wenn man selber irgendwie gerade in der Halle die ganze Zeit unterwegs ist, dann hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass der Tokio-Marathon dieses Wochenende ist. Ich habe mir das Rennen noch nicht angeguckt, aber es ist schon beeindruckend. Ich glaube, ich habe gelesen, Eliud hat von 16 Rennen, die er gelaufen ist, also 16 Marathonrennen, 14 gewonnen.
Ja, richtig. Ja.
Also das ist eine Konstanz, die einfach, ja.
Wenn er jetzt Boston und New York noch gewinnt, dann hat er im Prinzip alle Abbott Major Marathons gewonnen.
Ja, World Marathon Majors, ja. Genau. Ja, also es ist schon einfach verrückt. So eine Konstanz hat man, glaube ich, von einem Marathonläufer wahrscheinlich noch nie gesehen. Mal unabhängig davon, dass er auch der schnellste aller Zeiten ist, aber dazu noch so konstant zu sein, das ist echt eine verrückte Leistung. Ich meine, die sind ja der coolste Clip aus dem Rennen. War ja eigentlich, dass sie auch nochmal 10 Sekunden falsch gelaufen sind, weil mal wieder ein Führungsmotorrad nach rechts statt nach links gefahren ist. Bei Kilometer 10, also da haben sie dann auch nochmal ein bisschen Zeit verloren. Die Jungs ein paar extra Meter gesammelt. Aber das ist schon brutal beeindruckend und ja, da fehlen einem langsam die Worte. Es wird spannend sein zu sehen, was er jetzt macht. Ob er sagt, er geht nach Eugene zum
Weltmeisterschaftsmarathon.
Weltmeisterschaftsmarathon ist noch nicht angekündigt.
Kann ich mir kaum vorstellen.
Ja, bei Nike.
Ah, okay. Ja, ja.
Also wenn das irgendwo anders wäre, könnte ich es mir auch nicht vorstellen. Aber wenn Nike sagt, da irgendwie auch ein Werbeding macht, so sein Sponsor in Eugene halt selber. Okay. Weiß ich nicht. Gibt es vielleicht schon eine Möglichkeit, dass es mal macht. Ich meine, er hat nämlich auch noch keinen, er hat, glaube ich, noch keinen WM-Titel. Jetzt kommt gefährliches Halbwissen gerade. Also kein Marathon-WM-Titel.
WM-Titel, ja.
Das wäre natürlich auch nochmal was man irgendwie auffüllen könnte.
Okay.
Ja. Wird spannend sein zu sehen, was er macht, aber ja, ist einfach. Ja, the greatest of all time, was Marathonlaufen angeht. Ja,
denke ich, kann man so sagen. Wer da aber auch auf dem Weg hin ist, ist Bridget Koskay, die eine 2:16:02 gelaufen ist, die drittschnellste Zeit ever, gewonnen hat. Damit auch und genau zweite Aschete Bekere aus Äthiopien auch, Bridget Koskay kommt ja aus Kenia, mit einer 2:17:58, dritte dann Gotitom Gebrselassie, Äthiopien 2:18:18, vierte Angela Tanui aus Kenia 2:18:42 und dann Hiwot Gebrekidan, Äthiopien 2:19:10 und dann kommt der Sprung auf die über 2:20 mit Mao Ichiyama, eine Japanerin, die zusammen mit Sarah Hall jeweils ihren Nationalrekord gerne gebrochen hätten. Der liegt sowohl für Japan als auch für die USA wohl bei 2:19:10. Sind auch mutig angelaufen, Sarah Hall, aber ja, ist halt dann hinten raus doch ein bisschen hochgegangen, in Anführungsstrichen immer noch eine 2:22:56, was auch eine starke Zeit ist. Aber es gab irgendwie ziemlich viel Unmut auf Twitter über die Berichterstattung zum Frauenrennen. Also die müssen scheinbar gar nicht oder kaum im Bild gewesen sein, obwohl es ja so krasse Leistungen auch waren. Da wurden auch Stimmen zu Recht dann laut, die gesagt haben, hey, wenn du mit Tokio einen Part haben möchtest bei den World Marathon Majors, dann musst du auch dafür sorgen, dass die Berichterstattung allererste Sahne ist und dann natürlich auch bei den Frauen. Ja, genau. Aber du hast auch gesagt, du hast das Rennen nicht gesehen. Ne? Also ich habe es auch nicht live gesehen.
Nee, ich habe es leider nicht gesehen, aber ich habe es auch gehört. Ich glaube auch Molly Seidel hat dazu was gepostet gehabt, dass es extrem schlecht war und ja, geht natürlich gar nicht. Also ich, gerade bei einem Marathon kann es ja nicht so schwer sein, das Rennen so auszurichten und dann auch fernsehtechnisch so auszurichten, dass man beide Rennen vernünftig übertragen kann.
Ja, also denke ich auch, ja.
Dann lässt du die Frauen eine halbe Stunde vorher starten, dann hast du da Aufmerksamkeit erstmal drauf und wenn es dann die entscheidende Phase von den Frauen ist, ja, kann man dann auch mal wegschalten von den Männern, logischerweise, beziehungsweise dann hin und her schalten. Das sollte jetzt auch nicht das Problem sein. Und wenn du da jemand gut in der Regie drin hast, dann weißt du auch, wann er wo umschalten muss und wann er auf welchem Rennen drauf ist. Und es gibt absolut keinen Grund, dass da nicht 50-50 genau gleiche Bilder gezeigt werden, beziehungsweise dass zumindest darauf gehalten wird, wo es halt gerade einfach spannender ist. Das kann mal das Frauenrennen sein, das kann mal das Männerrennen sein oder da halt gerade drauf zu sein, wo irgendwelche Moves passieren.
Ja, das ist auf jeden Fall halt schade gewesen, denke ich, in Tokio. Aber ansonsten insgesamt starke Ergebnisse bei den Männern, auch insgesamt ein schnelles Rennen abseits von Kipchoge.
Die Japaner auch wieder sehr krass. Also 20 Leute unter 2:10.
09, glaube ich.
Und einer 2:05:28 Suzuki, dann siebter Platz 2:07:23, 2:07:31, 2:07:55. Das ist schon verrückt. Also man kennt es ja aus Japan ein bisschen, wenn man drin ist im Thema, auch mit den Ekaiden Relays und dass sie da einfach brutal stark sind, dass sie auch immer extrem viele Leute haben, die dann irgendwie eine 10.000 unter, keine Ahnung, 29 oder sogar 28 laufen. Das ist schon verrückt. Ich habe mal so überlegt, in letzter Zeit, also so, wo ich zumindest Leichtathletik verfolge, trotz dieser extrem starken Breite, die ja auch sehr gut ist, es gibt jetzt trotzdem keinen, der mal so richtig vorne reingelaufen ist. Also egal, ob jetzt 10.000 oder Marathon.
Meinst du jetzt Japaner?
Ja.
Ah, okay.
Weil du würdest ja denken, also wenn du, also klingt jetzt doof, aber wenn du 20 Leute hast, die unter 2:10 laufen oder, keine Ahnung, 20 Leute hast, die, ist jetzt ein Beispiel, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber die unter 28 Minuten laufen, dass du dann auch mal einen kriegst, der bei Olympia in einem Finale irgendwie unter die Top 8 läuft oder so.
Ja, okay, aber ich meine, wenn du jetzt die Ergebnisse siehst, Kengo Suzuki 2:05:28, vierter Platz, klar, fast 3 Minuten hinter Kipchoge, aber also ich glaube, das ist schon dementsprechend auch ein krasses Niveau, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich will das auch gar nicht runterziehen. Mein Punkt ist nur, gefühlt laufen die immer nur in Japan schnell. Also ich frage mich immer, die tauchen bei internationalen Meisterschaften nicht so im Fokus auf und auch, wenn du jetzt einen Berlin-Marathon hast oder einen New York-Marathon oder was weiß ich, halt einen von den anderen World Marathon Majors, dann habe ich irgendwie immer nicht das Gefühl, dass ich beim Zugucken mir denke, okay, da ist jetzt ein Japaner in der Führungsgruppe drin.
Ja, hast du auch wieder recht, ja.
Oder der Japaner spielt da eine Rolle. Und das finde ich manchmal schade, weil die ja eben so stark sind und die ja eben diese krasse Breite haben. Und irgendwie wundert es mich einfach, vielleicht, keine Ahnung, kennt sich auch jemand von unseren Zuhörerinnen ganz gut aus mit der japanischen Running Community, warum die in anderen Rennen nicht so auftauchen, wie man es durch so Ergebnisse jetzt in Tokio vermuten könnte.
Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Ich hatte noch was gelesen, da ging es eben auch darum, ja, okay, Japaner so krass in der Breite stark, hat aber zu Recht jemand dann auch geschrieben, schau mal ins US-College-System, was die da für Zeiten laufen, lass die auf Marathon trainieren, mit Super-Shoes starten, dann hast du wahrscheinlich ähnliche Zeiten, auch in einer ähnlichen Breite. Würdest du da so mitgehen? Du hast natürlich die große Variable, wenn sie wie für einen Marathon trainieren würden, aber ich glaube, das ist an dem Punkt ist schon was dran.
Schon, aber ich glaube, in der USA ist es auch, wenn du das Potenzial hast, ein Sub-2:10-Marathonläufer zu werden, dann bist du eigentlich auch in der Position, um einen Vertrag zu bekommen nach dem College. Mhm. Also, ist ja jetzt nicht so, dass die Leute da nicht auch einfach die Chance hätten, das zu machen. Und dann ist ja die Frage. Also, weißt du, was ich meine? Oder reden wir gerade aneinander vorbei? Also
du meinst jetzt eher so den Punkt, ja, wenn es so leicht wäre, in Anführungsstrichen, dann würden es halt mehr Leute machen und dann erstmal zu probieren. Ne? Ah, gut, aber vielleicht sagen halt viele Leute, die im College halt irgendwie eine 29 tief laufen oder eine 28, 45 laufen, vielleicht sagen die halt, naja, wenn ich da damit jetzt eine 209, 208 laufe, dann kann ich vielleicht ein bisschen Geld damit verdienen, aber wenn ich gucke, was ich im normalen Beruf verdienen kann, dann mache ich halt lieber das, ne? Weil die halt dann sagen, naja, eine 208 bringt mir jetzt halt auch irgendwie nicht mehr viel.
Ja, aber ich glaube, stimmt auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem, dass die Mehrzahl derjenigen trotzdem erstmal die Läuferroute gehen würden. Einfach weil, du weißt es ja selber, so, das ist der Traum, den du hast. Das ist
geiler als arbeiten.
Ist geiler als arbeiten, das ist der Traum, den du hast und meistens traust du dir dann ja selber erstmal nochmal mehr zu, als du vielleicht irgendwann erreichst in deiner Karriere. So, und eine 208 ist für einen Amerikaner jetzt auch keine Haushalts... Also für eine 208 kriegst du, würde ich schon sagen, dass du einen Vertrag kriegst, der dich zumindest ganz gut für die Zeit, wo du läufst, finanziert. Auch in den USA.
Ja, mit einer 208 glaube ich auch, ja.
Aber ja, es ist natürlich schon die Frage... auch in welchem Alter die Japaner sind, die das laufen. Ja. Und weil klar, die werden jetzt noch nicht mit 22 oder 20, wenn die im College sind, auf Marathon gehen, die Amerikaner. Einfach weil einem College bringt ein Marathon halt nichts. Ja, das Argument stimmt natürlich schon. Ja.
So viel zum Marathon. Lass ein bisschen, nicht viel, aber lass ein bisschen kürzer werden. Ein Gerücht, was ich jetzt gehört habe, in Karlsruhe, beim Läufermeeting soll auch das Wavelight Pacing System installiert werden. Kannst du sowas bestätigen? Oh, da ziehst du die Augenbrauen hoch.
Nee, ist einfach ein Gerücht, weil ich noch nicht gehört habe. So, also okay. Da muss ich dann sagen, bist du besser informiert als ich. Ist mir noch nicht zu Ohren gekommen, aber das wäre natürlich eine coole Sache. Wobei ich sagen muss, ich finde es ein bisschen overrated, um ehrlich zu sein. Also wenn man jetzt alleine einen Weltrekordversuch macht, wie Chaptegei, wo du ab Kilometer 2 in einem 5000er alleine bist, dann glaube ich schon, dass dir das definitiv helfen kann. Und es hilft sicherlich auch dem Pacer ein bisschen konstanter zu laufen, wobei ein guter Pacer das meiner Meinung nach auch so hinkriegt. Aber wenn man jetzt in einem 1500er drin ist oder in einem guten Feld, also die zwei Male, wo ich mit Wavelight gelaufen bin, fand ich jetzt nicht, dass es irgendeinen Unterschied für mich gemacht hat.
Okay, aber du warst nicht irgendwie zuständig für die Pace dann oder hattest nicht den Druck, irgendwie lange alleine noch laufen zu müssen für eine Geschwindigkeit? Weil ich glaube, genau wie du es sagst, ne, ich glaube, da macht es dann schon einen massiven Unterschied, wenn du alleine irgendwie dafür sorgen musst, dass das Rennen schnell ist. Oder auch wenn du dann alleine dafür sorgen musst, dass du gerade Weltrekord läufst. Ich glaube schon, dass es das ein enormer Vorteil ist.
Ja, in dem Setting auf jeden Fall.
Ja. Vielleicht ganz kurz für die ZuhörerInnen, worüber wir sprechen. Also Wavelight Technologies ist halt eine Firma, die im Prinzip ein Lichtsystem entwickelt hat, was in der Drainage von der Leichtathletiklaufbahn installiert wird und dann verschiedenfarbig leuchten kann. Und was das Interessante ist, du kannst dem Licht dann im Prinzip verschiedene Rundenzeiten angeben. Und du kannst ihm auch sagen, die 5000, bei einem 10.000er zum Beispiel, wir kommen gleich dazu, warum wir so detailliert darüber sprechen, kannst du sagen, die ersten 5000 sollen in 13.20 gelaufen werden und dann soll irgendwie die zweiten 5000 in 13.10 mit eine Schlussrunde in 58 zum Beispiel gerannt werden. Also das kannst du sehr, sehr detailliert dem Licht eben sagen. Gibt es als fest einbaubares System, aber auch gibt es auch so eins, was du halt irgendwie abbauen kannst. Und genau. Jetzt war es so, in den USA wurde scheinbar das Licht, was im Hayward Field ist, abgebaut. Und ein paar Kilometer südlich wieder aufgebaut und Grant Fisher ist eine 26:33 gelaufen und hat damit einfach mal 11 Sekunden von Galen Rupps 10.000 Meter American Rekord abgeknapst. Schon crazy. Ja,
schon auf jeden Fall crazy. Also wir müssen vielleicht mal kurz, weil das so crazy ist, diese Zeit, die Zeiten auch nochmal runterbrechen. Also 26,33 ist quasi 25 mal 400 Meter in 63 Sekunden, 10 mal 1 Kilometer in 2,39, 3 mal 3 Kilometer in 7,58, wo noch ein Kilometer fehlt, und logischerweise 2 mal 5 Kilometer in 13 Minuten 16, was fast Olympia-Quali und Weltmeisterschafts-Quali über 5000 ist. Also ja, phänomenales Rennen.
Ja, ist richtig krass. Grant Fisher ist ja schon in der Halle eine 12,53 gelaufen, hat damit auch den Indoor 5000 Rekord von Galen Rupp gebrochen. Ja, genau, jetzt in Kalifornien bei scheinbar wirklich perfekten Bedingungen. Das Rennen wurde nochmal verschoben wegen Wind um 24 Stunden. Also waren scheinbar wirklich perfekte Bedingungen, was das die äußeren Bedingungen angeht, aber auch ja, wir hatten es gerade schon, aber auch vom Pacing her perfekte Bedingungen, denn da war schon einiges an Pacern außenrum. Und bis zum letzten Meter hatte Grant Fisher halt seinen Trainingspartner Mo Ahmed Seite an Seite. Also die haben im Prinzip bis zum Zielsprint oder bis zur Ziellinie gesprintet dann. Mohamed, glaube ich, auch nur 300stel oder 3/10 hinter Grant Fisher. Also ist auch dann natürlich kanadischen Rekord nochmal gelaufen. Die haben das Licht nicht unbedingt gebraucht, aber es war auch eingestellt auf den alten Rekord, wo er dann schon recht schnell klar war, dass der fallen wird.
Wobei, also zwei Sachen. Man muss es auch nochmal sagen, Mohamed ist jetzt auch kein Unbekannter. Also der hat Silber geholt in Tokio, ja, über die 5000. Ja. Also absoluter Top-Athlet. Und wie gesagt, Bowerman zusammen mit Soundrunning, die stellen da schon echt ziemlich geile und perfekte Rennen auf die Beine. Haben sie letztes Jahr schon gemacht und auch dieses Jahr wieder. Witzigerweise, ich habe mir ein Interview danach von Grant Fisher und Mohamed angehört, war es so, dass die sogar ein bisschen genervt waren vom Wavelight, beziehungsweise einfach nur vors Wavelight kommen wollten, weil im Frauenrennen war es nämlich so, dass Elise Cranny, also auch
von... Das ist jetzt hier schon die Überleitung, ne? Weil jetzt kommt eigentlich das Spannendste im heutigen Podcast.
Ja, auch von den Bowerman Babes, so wie die Frauenabteilung sich
selber nennt. Ja.
Ist vor den Wavelights ins Ziel gekommen, die auf den amerikanischen Rekord eingestellt waren, ist aber dann, glaube ich, eine Sekunde oder so über den amerikanischen Rekord geblieben.
Ja, ein bisschen mehr,
ja, oder sogar ein Tick mehr. Nicht super viel, aber halt drüber geblieben, weil irgendjemand diese Lichter falsch eingestellt hat. Oder ja, irgendwas schiefgelaufen ist.
Ja, das war, also die Lichter waren schon richtig eingestellt, so wie Jerry Schumacher, also der Coach, es auch wollte, aber sie haben im Prinzip das nicht so kommuniziert, dass Schumacher davon ausgegangen ist, dass wenn du die letzte Runde auf der Pace durchgehst mit einem Kick, dann den amerikanischen Rekord brechen kannst, wenn ich es richtig verstanden habe. Also die haben das, die Zielpace, das hat schon alles gepasst, aber sie haben es zu ihr nicht richtig gesagt, dass sie dann halt sozusagen von dem Licht wegkicken muss. Und das war dann das Problem, dass sie halt dann da zu langsam war. Und da muss man aber dazu sagen, dass der Lauf halt auch richtig crazy ist, weil sie war ab 3 Kilometer alleine, ne? Also Tempomacherin ist nach 3 Kilometern rausgegangen. Dann 7 Kilometer alleine zu laufen und so knapp amerikanischen Rekord zu scheitern, sie ist Nummer 2 in der All-Time-List. Richtig crazy.
30 Minuten 14 ist sie gelaufen.
30, 14, 66, ja, genau.
Genau, um die Zeit auch nochmal zu nennen. Ja, also verrückt im Vergleich dazu, denn die Männer hatten Pacer bis 7,74 in Woody Kincaid noch am Ende. Auch übrigens ein Athlet, der schon mal unter 13 Minuten über 5000 gelaufen ist. Und ja, also Wahnsinnsrennen von den Bowerman-Leuten, die ja tatsächlich auch nicht so oft racen, aber wenn sie dann mal an der Startlinie stehen, dann geht es definitiv ab. Und das haben sie jetzt auch wieder bewiesen bei den 10.000. Ich meine, bei Grant... es war ehrlicherweise schon abzusehen, dass wenn da nichts schief läuft, dass es richtig schnell werden kann.
Ja.
Nach dem Rennen in Boston und wer weiß, wie Bowerman trainiert. Und die trainieren nämlich schon eher immer oder kommen viel, von der Ausdauerseite und von der Strength-Seite, wenn man es auf Amerikanisch sagt. Da war schon klar, dass der über 10 echt gut was gehen kann. Und ja, Grant Fisher könnte tatsächlich der nächste richtig große Lauf sein in den USA werden, wenn das so weitergeht, wie es jetzt gerade läuft. Man darf nicht vergessen,
der hat eine PB jetzt mehr als 10 Sekunden schneller als Mo Farah, ne?
Definitiv. Der ist letztes Jahr Fünfter geworden bei Olympia über die 10.000, jetzt die 12.53 und die 26.33. Also da ist schon noch sehr viel möglich und er hat halt auch ist jetzt schon echt weit vorne. Ich glaube, es war auch Nummer 7 All-Time über 10.000 ja. Und Mohamed war Nummer 9. Also das sind einfach echt Wahnsinnzeiten und ich war in der schönen Position, ihn kurz kennenlernen zu dürfen in Phoenix letztes okay. Jahr.
Ah, cool.
Also super, super netter Typ. Also so wie du und ich. Also dem wird man überhaupt nicht anmerken, dass er gerade einer der Superstars der Laufszene ist.
Das meintest du jetzt mit so wie du und ich, ne? Die Superstars der Laufszene. Nein, weil wir auch so humble sind, verstehe schon.
Ja, oder wie halt der normale Läufer. So, also eher ein bisschen schüchtern, zurückhalten, überhaupt nicht extravagant oder irgendwas. Also echt super netter Kerl und auch da extrem beeindruckend, wenn man überlegt, der war halt in der Highschool schon richtig gut und war in der Highschool quasi schon ein Star. Und in Amerika ist ja auch schon relativ viel Fokus auf die Highschool-Athleten und die werden durchaus ziemlich hoch gehypt. Und der hat in der Highschool abgeliefert, der hat danach im College in Stanford abgeliefert und der liefert jetzt bei den Pros ab. Und das über so viele Jahre hinweg hinzukriegen, sich immer weiter zu steigern und den Erwartungen auch gerecht zu werden, den man irgendwie oder die man in der Highschool schon geschürt hat, ist einfach eine wahnsinnige Leistung und ja, ist halt einfach eine Zeit, die kann man ganz schwierig verstehen, wie ja, jemand 26:33 laufen kann.
Ja, wie du es halt gerade, ich finde es ja immer, das ist ganz gut eigentlich, weil gut, dass du es gemacht hast, vor mit dem mal so zu sagen, was es für Rundenzeiten sind noch oder was es für Tausenderzeiten sind, das ist eigentlich das Ekligste. 2:39. Ich denke, die Frage stellt sich jetzt halt einfach, ich glaube, dass er taktisch gut laufen kann, das hat er bewiesen mit dem 5. Platz schon. Ist halt einfach die Frage, bringt er die Geschwindigkeit mit, um so ein Rennen bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften halt auch mal zu gewinnen, ne? Weil ich denke, eine 53, 52 hoch musst du halt hinten raus bei fast egal welchem Tempo immer, klar, nicht wenn du 26 halbe läufst oder unter 27 läufst, dann reicht wahrscheinlich auch eine 56, um dann da vorne wegzulaufen, aber eine 53 musst du schon immer irgendwie anbieten können, ne?
Ja, definitiv, die brauchst du, aber ich traue ihm das durchaus zu, dass er die
dahin kommt.
Seinem Gesamtpaket hat oder auf jeden Fall dahin kommt bis 2024. Also ich sehe da kein Limit tatsächlich für ihn und das ist schon bemerkenswert für alle Deutschen. Grant hat übrigens mit Fußball angefangen, also der musste in der Highschool überzeugt werden dazu, überhaupt mit Leichtathletik anzufangen oder weiterzumachen, okay. Weil er eigentlich Fußball spielen wollte. Also wenn ihr noch gerade Fußballer seid und hier mal reinhört, wechselt vielleicht die Sportart, da kann was Großes draus entstehen. Und er ist auch erst 24 Jahre, also es ist ja auch für einen 10.000 Meter Läufer jetzt noch nicht das Alter.
Ja, das stimmt, ja. Gail Rupp ist übrigens bei 15 Kilometer US-Meisterschaften gelaufen, aber irgendwie 7. geworden. Also ich glaube leider, das Thema ist durch, ne?
Ja, gerade auf jeden Fall schwierig. Jetzt beide amerikanischen Rekorde zu Grant Fisher verloren, dann nur 7. geworden. Wird spannend sein zu sehen, ob er nochmal einen guten Marathon hingestellt bekommt.
Ja, ich denke, ist er schon qualifiziert für die Heimweltmeisterschaft oder für ihn die Heimweltmeisterschaft? Ich habe das gar nicht auf dem Schirm. Die Trials werden ja wahrscheinlich wieder neue Trials ganz normal
abgehalten. Nee, es gibt keine Trials für die Weltmeisterschaften.
Nein. Sondern?
Ich müsste es jetzt nochmal nachgucken. Es war auf jeden Fall extrem komisch, wie dieses Nominierungsprozedere war, weil irgendwie die Marathons in Chicago und New York und Boston irgendwie als Qualifikation gedient haben, auf irgendeine Art und Weise.
Ah, war das die Sache, wo sie es im Prinzip den Leuten danach gesagt haben oder so
genau.
Auf die Art, an der Startlinie, ach so, ihr könnt euch hier übrigens für die Weltmeisterschaft qualifizieren, lauft mal.
Ja, genau, okay. Die Geschichte war das.
Ja.
Okay. Genau, deswegen, ich versuche es jetzt gerade hier nochmal schnell zu recherchieren.
Versuch du das mal rauszufinden. Ich kann noch ganz kurz erzählen, dass mein Man-Crush leider mit Evan Jaeger oder Jager leider ausgestiegen ist, der seinen ersten 10.000er, ja, ich glaube, es war sein, ja genau, 10K-Debüt, nach 6.400 Metern ausgestiegen ist, nachdem er irgendwie gestolpert ist und auch kurz auf dem Boden lag. Hatte sich aber scheinbar auch nicht ganz so gut gefühlt. Ja, ist halt früher Hindernisläufer gewesen. Und deswegen hatte ich da immer irgendwie so ein besonderes Auge auf ihn geworfen. Und auch sicherlich der Läufer mit einem der schönsten Laufschritte. Und gut aussehen tut er auch. Also was will man mehr? Bist du weitergekommen mit dem Marathon?
Nee, ich bin noch nicht weitergekommen. Meine Google-Suche ist anscheinend nicht gut genug. Naja. Werden wir vielleicht nochmal nachliefern.
Ich denke, wir werden da auf jeden Fall nochmal drüber sprechen vor der Weltmeisterschaft. Ja, nächste Woche, denke ich, nehmen wir einen Podcast auf über eine kleine Vorschau zur Weltmeisterschaft in der Halle dann. Es geht nochmal irgendwie zurück auf die Halle, in die Halle. Weiß man jetzt schon mehr? Du hast ja das letzte Mal so ein bisschen angeteasert. Naja, vielleicht wird Robert Faken laufen, vielleicht auch nicht. Gerüchte hier, Gerüchte da. Jetzt ist er jetzt auf jeden Fall nochmal ins Trainingslager nach Südafrika geflogen. Sind wir schlauer? Und dann habe ich noch eine andere Frage.
Alles klar, wir sind in vielen Dingen schlauer. Also erstens, ich habe einen Artikel gerade auf Let's Run noch gefunden, wo es darum ging, dass es halt eben so komisch kommuniziert wurde von USATF. Und da gab es die Rangordnung zu dem Zeitpunkt und da war Galen Rupp an 1. Und da hat sich ziemlich sicher nichts mehr dran geändert. Zumindest ist er nicht aus den ersten drei rausgefallen. Das heißt, wenn er laufen will, wird er auch den WM-Marathon
laufen. Wird er doch bestimmt machen, oder?
Ja, gehe ich auch von aus. Aber okay. Ja, hoffe ich jetzt nicht, dass er in irgendeinem Interview was anderes gesagt hat und wir jetzt hier wie Vollidioten dastehen. Aber unser offizieller Take ist jetzt erstmal, er läuft. Und wenn wir da korrigiert werden müssen, dann ist es so. Robert Faken, ja, der wird laufen. Also das war auch, also ich wusste es eigentlich auch schon. Ich wollte es nur mal ein bisschen anteasern und ein bisschen Diskussion auch.
Ja, dann lass perfekt. Und dann machen wir jetzt hier einen Punkt. Und die Story, die Backstory dahinter, gibt es dann alles nächste Woche im Podcast, in der Vorschau für die Hallen-WM, hätte ich gesagt.
Theoretisch hat Thomas 30 Acker schon im Larasch-Podcast die Hintergründe dazu erzählt.
Den habe ich nicht
gehört. Um ehrlich zu sein. Aber ja, wir können da auf jeden Fall nächste Woche nochmal ausführlicher drüber reden. Das Ding ist nämlich auch, wir sind eigentlich alle noch gar nicht offiziell nominiert. Der Nominierungszeitraum geht, glaube ich, bis zum 10.3. oder so offiziell oder bis zum 9.3. Und wir warten noch auf die offizielle Nominierung. Aber ja, Robert Faken wird starten mit Christoph Kessler zusammen über die 1500. Und den Rest betrachten wir dann mal nächste Woche in der offiziellen Belgrad-Vorschau.
Genau, so machen wir das. So, und jetzt noch eine Frage, Max.
Ja.
Ich habe heute meine Mutter in der Stadt getroffen. Meint sie so, ja, der Max, der ist jetzt ja da auch irgendwie Sprecher für die Athleten. Und die sagt, hä? Ich so, hä? Nicht, dass ich wüsste, da hast du irgendwie was im Podcast falsch verstanden. Und dann muss ich hier nachgucken. Und dann hatte sie ja doch recht. Also was ist jetzt da los?
Ja, erstmal muss man sagen, da ist deine Mama sehr informiert. Das freut uns natürlich. Ja, ich bin stellvertretender Athletensprecher des DLV, gewählt worden von allen Kaderathleten. Die Abstimmung ging, glaube ich, bis Ende Februar. Und vor ein paar Tagen kam dann eben die Nachricht, dass ich die zweitmeisten Stimmen hatte und dementsprechend Stellvertreter bin hinter Nadine Hildebrand, die das bis jetzt auch gemacht hat und dementsprechend auch weitermachen wird. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, da irgendwie das Vertrauen von allen Athleten bekommen zu haben, die abstimmen durften. Und freue mich da auch drauf, weil man, glaube ich, schon auch ein bisschen was verändern kann und sich für die Athleten einsetzen kann. Man muss dazu sagen, der Stellvertreter ist tatsächlich, so wie es organisatorisch aufgebaut ist beim DLV, erstmal nur dafür da, einzuspringen, wenn Nadine nicht kann. Also okay, die Hauptlast also wirklich. Ja, okay. Und die Hauptaufgabe liegt definitiv bei Nadine. Was aber auch nicht schlimm ist, weil aus meiner Sicht hat Nadine da einen guten Job gemacht in den letzten Jahren und ich freue mich, dass ich ihr da ein bisschen helfen kann und meine Meinung mit einbringen kann im gemeinsamen Gespräch mit ihr und werde versuchen, mich da so gut es geht natürlich für alle Athleten einzusetzen und freue mich da auch zu lernen und ein bisschen mehr Hintergründe mitzukriegen. Und ist auf jeden Fall eine coole Aufgabe.
Jetzt bin ich auch schlauer. Jetzt macht alles einen Sinn.
Genau. Ich meine, man ist das immer für 2 Jahre, glaube ich, also bis 2024 geht das Athletensprecheramt. Wir sind im Präsidium drin, oder der Athletensprecher.
Hast du ein Büro? Ein eigenes Büro?
Ich habe noch nicht mal eine E-Mail-Adresse, glaube ich.
Das ist schade.
Das sind alles nur Nadine. Nee, also wir sind im Präsidium mit drin als Athletensprecher. Mhm. Also haben da eine Stimme, einen Sitz in einem 7-köpfigen Präsidium. DLV ist ja so aufgebaut, dass du oben einen Vorstand hast. Also wir haben ein Vorstandsmodell im DLV seit 1 oder 2 Jahren. Da wurde es geändert. Also 3-köpfigen Vorstand und dann ein Präsidium, das wie als Aufsichtsrat wirkt, wo eben 7 Leute mit drin sind, inklusive Athletensprecher. Und dann ist der Athletensprecher oder die Athletensprecherin auch noch in einigen Kommissionen und ständigen Konferenzen mit drin, zum Beispiel auch Leistungssport, wo es dann um Nominierungen geht, etc. Ob es jetzt Kader ist oder für eben Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympia. Und da ist natürlich schon das Ziel, sich so gut es geht für die Athleten einzusetzen und zu gucken, dass wir da für die Athleten das Bestmögliche rausholen können. Cool. Und ich muss mich da jetzt aber auch erstmal ein bisschen reinarbeiten, weil also man kriegt dann quasi eine Nachricht von Annette Stein als Chefbundestrainerin und Idris als DLV-Vorstandsvorsitzenden mit herzlichen Glückwünschen, dass man halt Stellvertreter geworden ist. Aber das war es halt auch erstmal. Also okay. Man muss da schon, glaube ich, erstmal ein bisschen reinkommen. Ich hatte jetzt vorhin, deswegen haben wir einen Tick später aufgenommen, eben noch mit Nadine telefoniert, um einfach mal mich vorzustellen und ein bisschen zu quatschen. Und ja, jeder, der den Podcast hier hört, wenn man Athlet ist oder Athletin, wenn ihr irgendwas habt, meldet euch gerne bei Nadine oder auch bei mir. Ich gebe das gerne dann weiter oder setze mich da auch für ein und schauen wir da mal, was die nächsten 2 Jahre bringen.
Bin ich gespannt. Da gibt es bestimmt die ein oder andere Story, die du vielleicht erzählen kannst. Oder so kriegen wir auch nochmal irgendwie so einen Einblick in einen ganz anderen Teil des Geschehens.
Ja, also es ist für mich auf jeden Fall auch cool, weil man so schon ein paar mehr Einblicke halt auch in die Hintergründe kriegt und in die Verbandsarbeit. Und ich bleibe halt dabei. Ich glaube, vieles, was irgendwie nicht so gut läuft, liegt halt auch an der Kommunikation und daran, dass der Verband irgendwas entscheidet, weil er es auch so entscheiden muss, aus berechtigten Gründen. Aber dann ist es halt schwierig kommuniziert zu den Athleten. Und dann verstehen, glaube ich, oft Missverständnisse oder halt Situationen, wo gegenseitiges Verständnis einfach aufgebracht werden könnte, werden halt irgendwie eskaliert, weil man halt nicht miteinander quatscht oder vernünftig miteinander redet. Und ich hoffe, dass ich da halt auch ein bisschen dazu beitragen kann, ein paar Sachen vielleicht auch zu erläutern oder zumindest die Hintergründe wiedergeben zu können.
Gemäß der immer noch total verrückten und finde ich nach wie vor bedrückenden Situation auf der Welt, finde ich, sind das total gute Schlussworte, ne? Wenn man ab und zu mal vernünftig miteinander reden könnte, dann würde das schon viel bringen.
Können wir noch ein anderes Thema besprechen?
Erzähl. Kurz.
Auch wenn das schöne Schlussworte waren. Was findet am Wochenende für ein Straßenrennen in Deutschland statt?
Irgendein geheim 10 Kilometer in Berlin.
Er ist die richtige Antwort. Und
hast jetzt gedacht, ich weiß das nicht, oder wie?
Nee, ich wollte.
Die Rechnung ohne schon gedacht, den gemacht.
Ja. Weißt du, hättest du es auch gewusst, wenn Mario Wernsdörfer nicht startet?
Nö.
Ja,
nee.
Und darauf wollte ich nämlich hinaus.
Hoffe mal, der startet, der hat schon wieder Schnupfen, das ist unglaublich. Das ist ein anderes Thema. Also.
Das ist ja nervig. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich lese euch gleich mal ein paar Namen von der Startliste vor.
Sollte ein gutes Rennen werden.
Stelle ich jetzt mal die Frage in den Raum, wie kann es sein, dass kein Mensch von so einem Rennen weiß?
Das Invitational.
Das Invitational in Berlin, also wie auch die letzten 2 Jahre im März, also ist jetzt ja schon öfter stattgefunden, die mussten die Strecke leider leicht ändern, die mussten sich eine andere Strecke suchen, weil die Strecke, auf der es die letzten beiden Male ausgetragen worden ist, irgendwie nicht mehr genehmigt worden ist.
Das sind jetzt 8 oder 9 Kehren, ne? Also ich bin da sehr gespannt, ob das wieder so schnell wird.
Ich glaube auch, dass die Strecke langsamer ist, als sie vorher war, tatsächlich.
Also auf dem Papier muss sie langsamer sein.
Auf dem Papier muss sie langsamer sein, also da bin ich auch sehr gespannt. Aber aus meiner Sicht kann es nicht sein, dass wir so ein Rennen in Deutschland haben und kein Mensch davon weiß, außer man läuft halt in diesem Rennen. Es gibt auf der Homepage noch nicht mal Startlisten, die musste ich mir von einigen der Starter also von Jonathan Dalke in dem Fall irgendwie zusammen besorgen. So, es gibt keine Live-Übertragung, es gibt keine Live-Ergebnisse, wenn es so ist wie die letzten Jahre. Und ich finde super cool, was auf die Beine gestellt wird, keine Frage.
Ist es auch, ja.
Aber, also wenn wir schon so ein Rennen haben, dann muss man das doch irgendwie entweder mittlerweile in eine richtige Laufveranstaltung integriert kriegen oder zumindest mal irgendwie ein bisschen Tamtam drumherum machen. Weil, ich lese jetzt mal kurz die Namen vor, auf der Startliste bei den Männern als erstes Vincent Kiprotic Kibet, der hat eine 27,21 stehen. Dahinter Samuel Fitwi, Simon Boch, Jake Rowe aus England, Amanal Petros, Samuel Berata ist der portugiesische 10.000 Meter Meister, David Nilsson, Topathlet aus Schweden, Evans Kipruto, noch ein Kenianer, Jonathan Dalke, Phil Montes aus den Niederlanden, Topi Reitan, Top-Finne, Andreas Wolter, der beste österreichische Läufer, noch ein Kenianer, Mika Cesarek, Torben Dietz, Tobias Blum, Fabian Clarkson, Frank Schauer, Jorben Reuter, Frank Futzeler, Tim Randame-Scherif und so weiter und so fort.
Who's who, würde ich sagen, ist auf jeden Fall da.
Und das ist schon eine absolute Top 10 Kilometer Straßenlauf-Startliste aus meiner Sicht. Und wenn man bei den Frauen geht, da ist es zumindest auch ähnlich. Sarah Lahti, 31,18, eine Schwedin. Dann Magdis Voldu aus Frankreich. Bojana Bjeljac aus Kroatien. 31,47, 32,12. Dann Laura Hottenrott, Maureen Costa, Torpolländerin. Dominika Meyer, Rabea Schöneborn, Christina Händel, Deborah Schöneborn, Blanka Dörfel. Sind
ja,
auch
liest sich auch gut. Ja.
Laura Lindemann als Triathletin mit dabei, da bin ich gespannt. Viktoria Brandt, die bei Bayer Kreuz dieses Wochenende 33,30, glaube ich, mit Lindara Kleine zusammengelaufen ist. Also, ja, es sind einfach Top-Felder mal wieder in Berlin. Und so cool ich finde, dass die Leute rennen und so sehr ich das auch verfolgen werde und auch froh bin, dass die Veranstalter da sowas auf die Beine stellen, mich ärgert es irgendwie so ein bisschen, dass man von so einem Race nichts mitbekommt.
Ja, ich glaube, es ist halt in dem Fall wirklich so, dass irgendwie alle Kräfte gebraucht werden, um es einfach auf die Beine zu stellen. Und ja, dann bleibt halt einfach niemand mehr da, der sich noch um das andere irgendwie kümmern kann, ne?
Ja, aber wir haben jetzt am Wochenende, also vielleicht aus Düsseldorfer oder aus nordrhein-westfälischer Sicht, die 10 Kilometer rund ums Bayerkreuz vom TSV Bayer Leverkusen waren jetzt am Wochenende, am Sonntag. Wieder als normale Laufveranstaltung. Wir sind jetzt nicht mehr 2021 oder 2020, ganz am Anfang von Corona, wo du froh warst, überhaupt was auf die Beine zu stellen, wo keine Zuschauer erlaubt waren, keine richtigen Teilnehmer erlaubt waren und nichts. Da sind wir jetzt schon in einer bisschen anderen Position mittlerweile wieder, was Straßenläufe angeht. Und da finde ich, kann man auch überlegen, ob man sowas nicht irgendwie in was anderes rein integriert kriegt. Vor allem, wenn man jetzt eh eine Strecke hat, wo es 8 Kehren hat. Da findet man sicherlich auch irgendwo eine andere schnelle Strecke oder hätte alle eine Woche vorher nach Leverkusen geholt oder das mit Leverkusen abgesprochen. Ich weiß nicht, das fände ich irgendwie cooler. Und ich muss auch sagen, ich persönlich, ich weiß nicht, wie ich das aus Athletensicht sehe, aber aus Fansicht, ich fände es cooler, wenn die Leute in Leverkusen alle vielleicht 10 Sekunden langsamer gelaufen wären als Berlin, aber dafür wäre es ein richtiger Lauf gewesen. Es gab Live-Ergebnisse, die haben eine Insta-Story gemacht, wo abgedatet worden ist. Ich rede jetzt noch nicht mal von Live-Übertragung, aber da waren Fans, da waren Mitläufer, da konnte sich ganz normal jeder anmelden. Finde ich ehrlicherweise cooler.
Ja, weiß ich nicht, ich glaube, also ich meine, es ist ein bisschen die Frage, wen du ansprechen willst. Ne? Deswegen, wieso, sag ich jetzt mal, den Otto-Normal-Volksläufer in Anführungsstrichen ansprechen oder wirklich halt irgendwie so die Hardcore-Laufszene. Und ich glaube, da ist es halt relativ egal. Also klar wäre es, ich glaube, da ist es ganz cool, eigentlich so eine Art von Profi-Rennen zu haben, wo du halt dann sagst, okay, kann ich als Fan wirklich nicht selber teilnehmen, sondern ich kann aber zuschauen. Natürlich ist das Zuschauen nicht möglich, wenn kein Stream ist oder so, aber dass du so sozusagen wirklich so diese, okay, hier laufen jetzt so die Top-Leute, getrennt von einem normalen Lauf. Klar, ich verstehe schon, was du meinst. Normale Volksläufe, hast du viele Zuschauer, hast du auch den Kontakt mit anderen Läufern, ist auch geil, hat auch was für sich. Aber ich fände so eine Art von Läufen, sowas auch zu haben, dann natürlich mit gutem Stream und so weiter und so fort, dennoch auch erstrebenswert.
Ja, ich, also ich verstehe schon, was du meinst. Ich würde eher hingehend sagen, dann mach halt nur einen Toplauf im Rahmen von einem Volkslauf. Also nicht, wo die Leute mit einem starten, sondern wo du halt einfach nur den Elite-Lauf drin hast. Ja. Ich kann schon, man kann darüber diskutieren, ob man sagt, es hat schon auch was, einfach nur einen Elite-Lauf zu haben, aber dann muss das drumherum halt besser sein, weil so laufen da die besten deutschen Läufer und internationale Topstars irgendwo in Berlin auf einer Straße, es kriegt keiner mit. Was tut das dem Laufsport Gutes? Aus meiner Sicht nicht super viel. Also eine 10.000 auf der Straße gilt auch nicht als Quali für irgendwas auf der Bahn. So, natürlich ist es cool, schnell zu laufen. Es hilft auch als Athlet natürlich gegenüber Sponsoren etc. Aber ich meine, das kann irgendwie aus meiner Sicht nicht das Ziel sein, dass wir wahrscheinlich den besten 10-Kilometer-Lauf, den Deutschland hat im Jahr, komplett irgendwo verstecken auf einer Straße in Berlin, ohne dass irgendwer was mitkriegt.
Ja, davon hast du auch schon recht. Naja, ich denke, dachte jetzt eher so, weil wir doch auch schon mal darüber gesprochen haben, dass es nice wäre, es würde zum Beispiel deutsche 15-Kilometer-Meisterschaften geben oder deutsche 8-Kilometer-Meisterschaften und also eine kleinere Serie, ne, an Straßenmeisterschaften auch, wo du vielleicht dann auch sagen würdest, okay, das ist jetzt dann wirklich was da, wo die Leute laufen, die um Meisterschaften laufen.
Ja, definitiv. Ja. Wobei aber auch in Amerika sind auch beides. So US 15K und so, das sind ja auch meistens in größere Läufe integriert.
Integriert, ja, das stimmt schon, hast du recht.
Und zu dem Thema noch, hast du mitbekommen, was am Wochenende für ein 1500-Meter-Rennen war?
Nee, das habe ich nur gesehen in deiner Story oder bei dir auf Instagram.
Bei uns auf Instagram im Auslaufen-Podcast.
Ja, genau, da habe ich es gesehen.
Ja, fand ich auch verrückt. Also Amos Bartelsmeier, Marc Scott und Jonas Rees, also auch schon drei absolute Topläufer, sind nochmal in Frankfurt ein Rennen gelaufen mit Lukas Abele als Pacer. War letztendlich dann nicht so spektakulär, wie es hätte sein können vielleicht.
Mhm. Okay.
Ich glaube, Marc Scott hat in 3:40 gewonnen, knapp vor Amos. Und Jonas, glaube ich, dann nur eine 3:45 oder 3:46 oder so gelaufen.
Okay.
Aber fand ich auch da wieder interessant, dass wir halt echt. Ja, ich meine, sie haben auf ihren Instagram-Kanälen gefragt, wer noch Bock hat mitzulaufen, etc. Aber ja, auch da, das sind drei absolute, eigentlich Topstars des Sports und die laufen in Frankfurt bei einer, ich weiß nicht gar nicht, U14 bis U18 Kreismeisterschaft oder so als Rahmenprogrammrennen.
Also, das ist geil.
Ganz am Ende, ohne dass es halt wieder jemand mitkriegt. Und da frage ich mich so, das muss man doch irgendwie. Das war wahrscheinlich sehr kurzfristig auch, dass sie sich das alles nochmal überlegt haben, aber ja, irgendwie finde ich das schade, dass man, dass halt coole Rennen und coole Leute auftreten, ohne dass man irgendwas davon mitkriegt.
Wir brauchen einfach mehr Leute, die dann davon berichten, ne? Oder darüber berichten. Also ja. Einfacher gesagt als getan, das ist mir schon bewusst, aber das ist das Problem, ne?
Auf jeden Fall.
Vor dem wir stehen, aber vielleicht werden wir es lösen können noch. Aber nicht mehr irgendwann. Heute, Max. Also was ich noch löse, ist den Deckel der Zahncreme-Tube. Und das war es dann gewesen für mich. Ich bin nicht mehr so jung. Ich muss ins Bett, ey.
Ich gehe jetzt auch schlafen.
Trainieren kann ich übrigens auch nicht. Ich habe jetzt wirklich Probleme mit der rechten Achillessehne. Es wird jetzt längere Zeit dauern, bis ich wieder laufen kann. Ich bin richtig angenervt. Ja, bin richtig angenervt. Kann jetzt nur noch schwimmen, Aquajoggen und morgen hole ich mir in so einer Fitnesskraft Dingsbums-Kette hole ich mir eine Mitgliedbeitschrift, dass ich auf so einen Ellipsentrainer noch kann. Dann mach ich's Ingebrigtsen-Style.
Das ist echt frustrierend. Ich glaube, das kann jeder.
Es ist einfach nur frustrierend.
Nachvollziehen. Ich kann es auch auf jeden Fall nachvollziehen. Ist wahrscheinlich auch nervig, immer drüber zu reden.
Ja, es ist jetzt ja noch nicht so lange, es ist jetzt erst irgendwie so anderthalb Wochen, dass es klar ist, dass es irgendwie ein Thema ist. Aber ich muss sagen, ich hatte auch zu dem Zeitpunkt in der Saison ganz, ganz selten, ich glaube sogar fast noch nie eine Verletzung, sondern immer eher so im Herbst, Winter, was natürlich auch nicht geil ist, aber dann denkst du dir halt, naja gut, jetzt machst du halt irgendwie im Dezember weniger und im Januar und dann geht's im Februar wieder los, dann hast du noch Zeit genug, um in Form zu kommen. Und das wird jetzt alles schon ziemlich knapp mit den Sachen, die ich so vorhatte eigentlich dieses Jahr. Aber schauen wir mal, vielleicht gibt's eine Wunderheilung.
Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. In dem Sinne, bleibt gesund da draußen. Wir hören uns nächste Woche wieder auf dem Weg nach
der
Belgrad.
Belgrad-Vorschau, genau. Bis dann, danke fürs Zuhören.
Ciao.